Inforadio Podcast.
Damals, heute vor genau 10 Jahren in Norwegen. Das war keine Naturkatastrophe, das war ein Hassverbrechen. Der Rechtsextreme Anders Breivik mordet erst im Regierungsviertel in Oslo, dann auf der Insel Utøya in einem Ferienlager. 77 Menschen sterben, die meisten davon Jugendliche. Ein Trauma, auch heute noch in Norwegen. In einem Land, das seither diskutiert, warum die Polizei nicht besser vorbereitet war und auch über rechtsextreme Gesinnung im Land weiterhin. Kai-Hanno Schwind ist Medienwissenschaftler und vor 14 Jahren aus Frankfurt nach Norwegen gegangen. Schönen guten Morgen, Herr Schwind.
Hallo, guten Morgen.
Sie haben ja dieses Massaker in Ihrer Familie leider sehr, sehr nah miterlebt. Eine Cousine Ihrer norwegischen Partnerin war auf Utøya. Sie hat überlebt. Wie sehr ist das alles in Ihrer Familie jetzt 10 Jahre danach noch wach und präsent?
Naja, das ist natürlich noch sehr präsent, so wie jedes Jahr sowieso an den Gedenktagen und jetzt natürlich nochmal besonders. Also die Cousine meiner Partnerin Katrine, die war damals 16 Jahre alt. Und hat Gott sei Dank überlebt, aber ihre beste Freundin Elisabeth kam ums Leben und man denkt natürlich immer wieder daran, dass es damals eigentlich im Prinzip so Zufallsentscheidungen waren, die ihr das Leben gerettet haben. Sie ist von der Insel geschwommen, Elisabeth ist in die andere Richtung gelaufen, blieb auf der Insel. Das heißt, man spielt es wie so ein Film auch immer wieder durch. Wir sind natürlich dankbar, dass das so gut ausgegangen ist, aber man merkt natürlich, dass das Glück war in einer gewissen Weise und wie viele Familien da so betroffen sein müssen, wo es eben einen anderen Ausgang genommen hat. Da denkt man heute wahrscheinlich am meisten dran.
Und insgesamt, wenn wir mal auf Norwegen schauen, wo ja auch diskutiert wird, warum die Polizei auch hilflos war damals, wie sehr ist sozusagen im ganzen Staat diese Wunde noch offen?
Ja, das ist absolut noch offen und wird immer wieder diskutiert. Es ist halt interessant zu sehen, wie sich diese Wellen dieses Diskurses so verändert haben im Laufe der Jahre. Also am Anfang ging es natürlich um den Täter, auch wenn ich da immer sehr fasziniert war, wie man versucht hat, auch zum Beispiel in den norwegischen Medien ihm einfach so wenig Raum wie möglich einzuräumen. Also viele Zeitungen nennen ihn ja nicht mal bei Namen bis heute, sondern immer nur die Abkürzung verwendet, also ABB. Dann ging es um den Prozess damals, die Verurteilung und dann dauerte das so ein bisschen, bis so die Debatten oder das Gespräch darüber so in Gang kam. Das ist eigentlich erst so seit 2, 3 Jahren, dass man ein bisschen genauer hinguckt, was war da, wie sah es mit der Polizei aus, was Sie erwähnt haben und dann auch, was für einen Effekt hat es auf das ganze Land eigentlich, also was für Strukturen liegen da zugrunde. Man ist jetzt eigentlich so weit, dass man auch sagt, also das ist natürlich weit entfernt davon, so eine Einzeltäter-Tat gewesen zu sein, sondern es gibt eben rechtsextreme Netzwerke in Norwegen. Es gibt diese Gesinnung genau wie in anderen Ländern auch und das ist ein schmerzhafter der Prozess und da ist man in einer gewissen Weise auch erst am Anfang wahrscheinlich von einer größeren Debatte.
Was mich da jetzt auch wirklich geschockt hat, als ich nochmal nachgelesen habe, nicht nur, dass es eben rechtsextreme Netzwerke in Norwegen gibt, wie Sie das jetzt auch beschreiben, sondern dass gerade Opfer von damals jetzt neuerlich wieder Opfer sind von Hasskampagnen von Rechtsextremen. Was passiert da und wie wird das diskutiert?
Ja, das ist wirklich sehr, sehr extrem und das sind teilweise nicht nur jetzt Hasskampagnen von Trollen im Internet, sondern das ist teilweise auch Teil des politischen Diskurses, also eine Argumentationsart, die da von sehr rechts außen liegenden politischen Akteuren verwendet werden, dass man also die Opfer beschuldigt, die sogenannte Utøya-Karte zu ziehen. Also diese Argumentation wie so ein Totschlagsargument zu verwenden und dass man im Prinzip eigentlich so eine Argumentation fährt von ihr seid ja selbst dran schuld. Und das ist natürlich Wahnsinn, das hat Gott sei Dank auch eine Gegenbewegung hervorgerufen. Aber das ist für so ein Land wie Norwegen, wo man eigentlich ein großes Harmoniebedürfnis hat, wenn man ein bisschen frech ist, unterstellt man ihnen auch ein bisschen so eine Konfliktscheue. Ist sowas schon harter Tobak und interessant zu sehen, wie sich da das Debattenklima ändert und die Temperatur einfach anders ist, als wie es vorher war.
Also es wird eher noch heißer sozusagen, wenn ich Sie richtig verstehe?
Ja, also dass man merkt, okay, hier geht's in einer gewissen Weise ans Eingemachte. Ja, also vielleicht auch eine Erkenntnis, dass man ein bisschen eine Illusion erlegen war bis dahin, wie harmonisch und wie egalitär und wie einträchtig dieses Land funktioniert hat. Und dass es da so ein paar einzelne Verrückte gibt, die man immer hat, aber wo man jetzt merkt, na okay, es gibt schon Bewegungen, Strömungen, Gedankengut im Land, was gefährlich einfach ist.
Der König wird heute auch eine Ansprache halten. Herr Schwind, hören Sie dazu? Verfolgen Sie das heute?
Ja, auf jeden Fall. Ich werde heute wahrscheinlich schon mir das ein oder andere anschauen und anhören. Und gerade was den König anbelangt, das ist ja auch was, wo man aus Deutschland immer so ein bisschen leicht amüsiert drauf guckt. So, ja, das Könighaus. Das hatte aber eine wichtige Funktion. Und ich erinnere mich noch sehr an die Rede des Königs, die er bei einer Gedenkfeier ein Jahr danach gehalten hat, wo er ja wirklich geweint hat. Und das war schon sehr anrührig, weil das natürlich dann auch, wo man merkt, was das Könighaus für eine sammelnde Funktion hat für das ganze Land. Deswegen wird es heute auch eine wichtige Bedeutung haben, gehe ich mal von aus.
10 Jahre ist es her, das Gewalt-Hass-Verbrechen von Anders Behring Breivik auf Utøya, auf der Ferieninsel in Norwegen. Kai-Hanno Schwind war das, er lebt in Norwegen, ist Medienwissenschaftler und auch seine Familie war betroffen.
Inforadio Podcast.